ARD Sounds.
Das, was ihr hier jetzt hören könnt, ist die Originalaufnahme einer Situation, die von uns wahrscheinlich keiner erleben möchte. Wir befinden uns in einem startenden Flugzeug. Man hört, wie die Turbinen fast Vollgas geben und dann dieses Geräusch. Es ist ein Knall und dann stottern die Motoren plötzlich. Die Maschine verliert an Schub. Man riecht verbranntes Gewebe. Diagnose: Vogelschlag. Allerdings können sich die Turbinen in den allermeisten Fällen davon erholen und das Flugzeug ganz normal weiterfliegen. Doch nicht so am 15. Januar 2009 in New York. Freundinnen und Freunde des Wissens, bevor es jetzt hier in diese neueste Folge reingeht, nehme ich euch mal ganz kurz mit in meinen Kopf. Denn regelmäßig beschäftigt sich dieser mit diesem Podcast hier, so zum Beispiel beim Einschlafen. Und die Tage kam mir eine Idee, die ich danach immer wieder durchdacht habe. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, die ist wirklich ziemlich, ziemlich cool. Mit jedem Gedanken mehr war ich so überzeugt davon, dass wir das machen sollten. Jetzt muss ich natürlich, bevor ich hier irgendwas entscheide, auch noch mit dem ganzen Team sprechen und mit der ARD. Aber als allererstes möchte ich euch gerne darüber abstimmen lassen. Also, wenn ihr Lust habt, dann kommt gerne mal in unseren WhatsApp-Kanal und da könnt ihr dann entscheiden, ob wir das machen oder nicht. Ich fände es ultra cool und es würde uns eine ganz andere Herangehensweise an manche Folgen ermöglichen. Mehr dazu erfahrt ihr nächste Woche im WhatsApp-Kanal, also kommt da gerne mal rein. Ihr findet den als Nummer 1 in den Shownotes. Und da gibt es auch immer wieder ganz viele Wissensfakten, die nicht jeder kennt. Aber keine Sorge, ich sage euch natürlich auch hier im Podcast Bescheid, was das Ergebnis der Abstimmung war und was ich mir da überhaupt überlegt habe. Also keine Sorge an alle, die kein WhatsApp haben. Und damit jetzt hier nichts wie rein in die Folge. Wir werden klären, was genau ein Vogelschlag überhaupt ist, wie ein komplettes Flugzeug kurz nach dem Start so in eine ganz schöne Notsituation gerät und was dann passiert. Also das ist eine so krasse Geschichte, die es heute in die Geschichtsbücher der Menschheit geschafft hat. Ihr hört Wissen mit John. Kapitel 1. Sully. Der Morgen des 15. Januar 2009 beginnt für Chesley Sullenberger, auch Sully genannt, mit der gewohnten Ordnung eines Linienpiloten. Er ist in einem Hotel in Pittsburgh, als sein Wecker klingelt. Dort hat er mit seiner restlichen Crew geschlafen. Sie sind nämlich schon seit 4 Tagen auf unterschiedlichen Touren unterwegs und auch heute steht wieder einiges an. Ein Flug von Pittsburgh nach Charlotte, von da aus dann nach New York, von da aus wieder nach Charlotte und dann weiter in Richtung Seattle. Was ziemlich heftig klingt, ist für eine Flugzeugcrew eigentlich nur ein ganz normaler Arbeitstag, gefolgt von manchmal nur einem, manchmal aber auch 2 oder 3 oder mehr Tagen Pause. Das Ganze nennt sich dann Layover. Sully ist zu diesem Zeitpunkt 57 Jahre alt, also ein Pilot mit extrem viel Erfahrung. Er fliegt schon seit 30 Jahren als Kapitän ziviler Flugzeuge, also die, die wir auch alle nutzen. Er hat so schon über 20.000 Flugstunden gesammelt und davor war er auch noch Pilot bei der US Air Force, also ein Pilot des Militärs, wo er Kampfjets gesteuert hat und auch gelernt hat, wie man unter Druck trotzdem diszipliniert und konzentriert arbeitet, also ruhig bleibt. Und das ist etwas, was im Laufe dieser Folge noch sehr, sehr wichtig werden wird. Sully gilt generell auch als sehr ruhiger Mensch, ein kontrollierter, überlegter Mann, der jetzt nicht irgendwie impulsiv handelt oder sich irgendwie in den Mittelpunkt drängt. Das weiß auch Laurie Sullenberger. Das ist seine Frau. Die beiden haben 2 Töchter, Katie und Callie. Auch sie beschreiben ihren Vater als zurückhaltenden, lieben Menschen, der übrigens so gut wie nie frühstückt. Auch nicht an diesem Morgen des 15. Januar 2009. Gegen 7.30 Uhr werden er und die restliche Crew an ihrem Hotel in Pittsburgh abgeholt. Und von da aus geht's dann zum Flughafen. Hier beginnt Der Arbeitstag, während normale Fluggäste einchecken, Gepäck abgeben und durch die Sicherheitskontrollen gehen, hat die Crew extra Sonderbereiche dafür. Also auch ihr Gepäck wird gescannt, aber in speziellen Mitarbeiterzonen. Sie kommen dann in einen Crew-Raum, wo sie nochmal alle Informationen zu den anstehenden Flügen durchgehen. Sully ist meist schon ziemlich früh dort. Er prüft Unterlagen, Daten, die Planung der Routen, Auffälligkeiten, wie das Wetter wird, was es für Ausweichflughäfen gäbe, wie viel Treibstoff im Flugzeug ist und so weiter und so fort. Denn alles muss natürlich zusammenpassen. Heute ist es keine besonders große Maschine, in der sie fliegen. Die Crew besteht nur aus 5 Menschen. Sully, sein Co-Pilot Jeffrey Skiles, mit dem er übrigens sehr, sehr frisch zusammenarbeitet, also die haben nicht viel Erfahrung gemeinsam, sowie dann auch noch 3 Flugbegleiterinnen. Nach dem Briefing, also der Besprechung der Crew, geht es dann für alle 5 an Bord. Die ersten beiden Flüge laufen auch komplett einwandfrei ab. Von Pittsburgh nach Charlotte gibt es keine besonderen Vorkommnisse und von Charlotte nach New York auch nicht. Alles wirkt wie ein ruhiger, kontrollierter, normaler Arbeitstag. Doch dann folgt der schicksalshafte Flug Nummer 3 an diesem Tag. Kapitel 2 1549. Es ist nur ein kurzer Zwischenstopp in New York zwischen Flug 2 und 3. Die Passagiere steigen aus, ein Reinigungsteam kommt an Bord, die Crew bleibt meistens auch im Flugzeug, kann mal kurz durchatmen, bespricht die nächste Etappe, die man auch Leg nennt. Sie checken noch einmal den Airbus A320, mit dem sie mittlerweile unterwegs sind. Ein Originalfoto der Maschine findet ihr übrigens als Nummer 1 in den Shownotes. Und alles fühlt sich einigermaßen normal an. Im Cockpit prüfen Sullenberger und Skiles erneut alles. Die Route, die Wetterdaten, die Treibstoffmenge. Sie kontrollieren die Stellung der Landeklappen, die man beim Start braucht, um zusätzlichen Auftrieb zu bekommen. Sie gucken sich alles an, auch ob die berechnete Startgeschwindigkeit mit dem Gewicht zusammenpasst, das das Flugzeug gerade hat, ob alle Schwerpunkte und Leistungsdaten zusammengehören. Also es ist wirklich nochmal ein großer Check, der vor jedem Flug stattfindet. Das bekommen wir als normale Passagiere gar nicht mit, denn während das passiert, steigen wir ein. 150 Menschen haben sich mittlerweile in dem Flugzeug eingefunden und kurz danach ist es dann auch soweit. Die Maschine rollt in Richtung Startbahn. Co-Pilot Jeffrey Skiles übernimmt alle Starts an diesem Tag. Und es ist der erste für ihn in einem A320. Also er fliegt schon relativ lange, viele Jahre, hat aber jetzt gerade erst auf den Airbus umgeschult. Während Sully daneben sitzt und als erfahrener Pilot alles überwacht. Außerdem hält er Funkkontakt zu den Flugsicherungen. New York hat 3 große Flughäfen, JFK, Newark und LaGuardia. Dieser Flug, Nummer 1549, rollt gerade zur Startbahn von letzterem. LaGuardia, der liegt zentral in New York, nicht mal 10 Kilometer vom Central Park entfernt. Das müsst ihr euch mal irgendwo auf einer Karten-App angucken, das ist echt krass, so mitten in New York, so ein Flughafen. Und dann folgt eine Durchsage per Funk. Die Freigabe zum Start wurde erteilt. Etwas, das Pilotinnen und Piloten natürlich sehr gerne hören. Dann, 15.24 Uhr Ortszeit, hört man, wie die 2 großen Turbinen der Maschine aufheulen. Die Geschwindigkeit steigt, die Bahnmarkierungen ziehen immer schneller unter ihnen vorbei, die Nase des Flugzeugs geht leicht in die Luft und dann hebt sie ab, die gesamte Maschine. Sie gewinnen schnell an Höhe, was in New York besonders wichtig ist. Unter ihnen ist nämlich ein Netz aus Straßen, Brücken und teils natürlich auch sehr hohen Gebäuden. Auch die Skyline von Manhattan ist nicht weit. Es muss für Pilotinnen und Piloten vorn im Cockpit ein unglaublicher Ausblick sein. Auch dank eines gewaltigen Flusses, der durch New York fließt, der Hudson River. Er ist wie ein breites Band, das die Stadt teilt, und zwar Manhattan von New Jersey. Dann fließt der Fluss weiter in Richtung Atlantik. Sully blickt während des Starts hinaus und sagt zu Co-Pilot Jeffrey Skiles original folgendes. Zitat: Was für ein Blick auf den Hudson heute. Und an dieser Stelle ist es eigentlich kaum zu glauben, denn dieses Flugzeug wird nur wenige Minuten später versuchen, auf diesem Fluss auf dem Hudson zu landen. Kapitel 3: Der Vogelschlag. Wir springen 2 Minuten weiter. Es ist exakt 15.27 Uhr und 11 Sekunden, als es passiert. Der A320 befindet sich noch immer im Steigflug. Er ist auch erst seit 2 Minuten und 15 Sekunden überhaupt in der Luft. Dann tauchen plötzlich vor der Maschine Vögel auf. Nicht nur ein paar, es ist ein ganzer Schwarm Kanadagänse. Große, schwere Exemplare, über 1 Meter groß und wenn sie die Flügel aufspannen, sogar 1,80 Meter. Sully erkennt sie sofort, ruft Birds, also Vögel, doch die Maschine hat keine Chance auszuweichen. Dann ein Knall und noch einer. Es sind heftige Einschläge. Die Passagiere spüren sie durch das gesamte Flugzeug und sehen danach, beide Triebwerke wurden schwer beschädigt. Überall im Flugzeug riecht es verbrannt und nach Treibstoff. Flammen kommen aus den Turbinen. Und das Schlimmste, die Maschine verliert massiv an Schub, also an Geschwindigkeit. Normalerweise kann der Ausfall eines Triebwerks vom zweiten aufgefangen werden. Und keine Sorge, nicht jeder Vogelschlag führt auch zu einem solchen direkten Ausfall. Aber die Kanadagänse sind so groß und so schwer, es ist eine Extrembelastung für die Technik. Und natürlich auch das Ende für die armen Vögel. An dieser Stelle ist also gerade der absolute Worst Case eingetreten. Im Cockpit lösen unterschiedliche Instrumente Alarm aus, die Anzeigen fallen ab. Das Flugzeug verliert stark an Geschwindigkeit und langsam auch an Höhe. Sofort ruft Sully My Airplane, also mein Flugzeug. Er erklärt damit, dass er jetzt die Kontrolle übernimmt. Der Copilot bestätigt. Sofort funkt Sully die Flugsicherung des LaGuardia-Flughafens an. Das hier ist der Original-Funkspruch. Relativ ruhig sagt er.
Cactus 1539 hit birds, lost thrust on both engines, returning back towards LaGuardia.
Übersetzt erklärt er, dass ihr Flugzeug Vögel getroffen hat, dass sie Schub in beiden Triebwerken verlieren und zurück zum Flughafen kommen wollen. Der Fluglotse bestätigt sofort, sagt, sie sollen nach links abdrehen und zurückkommen. Direkt danach funkt er den Tower des Flughafens an und sagt.
Tower, stop you to park. He's got emergency returning.
Tower stoppt alle Abflüge. Wir haben einen Notfall, der zurückkehren muss. Der Tower bestätigt, doch während die Landebahn freigemacht wird, meldet sich Sully erneut mit einem Funkspruch, der Schock auslöst. Wir schaffen es nicht, wir landen vielleicht im Hudson. Der Fluglotse klingt sichtlich überrascht und geschockt von Sullys Ansage. Er versucht ihm noch den Flughafen Teterboro, also eine Ausweichoption ganz in der Nähe, als Notlandungsziel anzubieten. Sully stimmt auch erst zu, dass er das probieren will, doch dann meldet er sich nochmals. Ihm fällt nämlich auf, das Flugzeug sinkt zu schnell. Wir schaffen es nicht. Dann hört man im Hintergrund, wie diverse Cockpit-Instrumente Alarm schlagen und Sullenberger sagt, wir landen auf dem Hudson. Danach bricht der Kontakt ab. Kapitel 4: Der Aufschlag. Für viele Menschen in New York ist es ein Anblick, der fürchterliche Erinnerungen wachruft. Denn während Sully und der Fluglotse eine Lösung für das Problem finden wollen, fliegt das Flugzeug, der Airbus A320, unfassbar tief durch New York. So niedrig, dass Menschen an Fenstern, auf Straßen, auf Fähren und an den Ufern plötzlich stehen bleiben und nach oben schauen. Es ist auch ein unglaublicher Lärm. Der Airbus gleitet zwischen Manhattan und New Jersey durch. Er kommt der George Washington Bridge erschreckend nahe. Nicht einmal 300 Meter zieht die Maschine über die Brücke hinweg. Es muss ein unfassbarer Anblick für die Menschen sein, die in den Autos auf der Brücke sitzen oder auch alle anderen, die in der Nähe sind. Viele erinnert es an den 11. September 2001. Doch dann wird einigen klar, was da gerade passiert, was der Pilot vorzuhaben scheint. Denn Sully steuert direkt auf den Hudson zu. In diesem Moment ist das nicht mehr nur ein Fluss, sondern die einzige Fläche, die genug Platz und damit eine Chance des Überlebens bietet. Andere Flugzeuge beobachten das Ganze sogar und melden per Funk, dass sie Sullys Maschine sehen, dass sie extrem niedrig über dem Hudson fliegt. Im A320 selbst herrscht hier und da noch Unsicherheit. Also super viele schauen aus dem Fenster und fragen sich, was passiert hier gerade, weil es gab bis dato noch keine Durchsage. Doch als einige noch hoffen, dass das gerade einfach nur ein relativ niedriger Flug ist und man gleich wieder an Höhe gewinnen wird, kommt sie. Die Ansage von Sully an die Passagiere. Sie ist kurz. 7 Worte.
This is the captain. Brace for impact.
Hier spricht ihr Kapitän: für Aufprall bereit machen. Es ist kaum vorzustellen, wie sich das an Bord anfühlen muss. Dann beginnen die drei Flugbegleiterinnen immer wieder folgendes Kommando zu wiederholen. Schutzposition einnehmen, Kopf runter, unten bleiben. Immer und immer wieder. Ein Fluggast an Bord ist damals Clay Presley. Er schildert in einem Interview nach der Katastrophe, dass das der Moment war, wo alle Passagiere realisiert haben, wir werden jetzt gleich auf dem Wasser crashen.
I just emailed my wife and just said I love you.
Clay sagt, er habe sein Handy rausgeholt und seiner Frau eine kurze Nachricht geschickt. Einfach nur, dass er sie liebe. An diesen Moment erinnert sich auch der damals zuständige Fluglotse Patrick Harton.
We were watching the airplane get lower and lower over the Hudson River. And that's when I had to say the words that no controller ever wants to have to say. And that's radar contact lost. That's the last thing you say before a crash.
Er und das restliche Team der Lotsen muss damals mit ansehen, wie das Flugzeug sich dem Hudson immer weiter nähert. Und das ist der Moment, an dem er die Worte sagen muss, die kein Fluglotse jemals sagen will. Radarkontakt verloren. Das Letzte, was man vor einem Absturz sagt. Kurz danach zeichnet eine Sicherheitskamera das auf, was auf dem Hudson passiert. Die Maschine trifft heftig auf den Fluss. Es ist ein harter Aufschlag. Riesige Mengen von Wasser schießen über die Windschutzscheibe. Es werden Unmengen an Energie frei, denn der Airbus wird schlagartig abgebremst. Wasser weicht bei hoher Geschwindigkeit nämlich kaum aus und es wirkt fast im ersten Moment wie Beton. Das linke Triebwerk wird vom Flugzeug komplett abgerissen. Aber das Wichtigste, die Maschine bleibt in einem Stück. Sie bricht nicht auseinander. Sully ist es tatsächlich gelungen. Er hat den Absturz stabil halten können. Sofort gehen neue Durchsagen durch den Funk, unter anderem wieder von einem Piloten eines anderen Flugzeuges.
You get anybody, you send them right over to the Lincoln Tunnel. We had a Cactus Airbus go down in the water.
Er sagt, schickt jeden, den ihr bekommen könnt, zum Lincoln-Tunnel am Hudson River. Da ist gerade ein Flugzeug im Wasser gelandet. An Bord bricht währenddessen Chaos aus. Der Aufprall ist so hart gewesen, dass der Rumpf, also der hintere Teil des Flugzeugs, stark beschädigt wurde. Dazu hatten Sully und die restliche Crew zu wenig Zeit, den sogenannten Ditching-Schalter umzulegen. Dieser ist eigentlich dafür da, dass bestimmte Öffnungen und Ventile geschlossen werden vor einer solchen Notwasserung, damit eben kein Wasser eindringen kann. Und das wäre an der Stelle extrem wichtig gewesen, denn an dieser Stelle wird vielen wieder klar, was für ein Monat es ist. Es ist Januar, Winter und dazu ist man noch im kalten New York. An das alles erinnert sich auch Co-Pilot Jeffrey Skults.
We were actually in the water, you know, up to our knees and it was just absolutely freezing cold. You know, every part of your body that was in that water just ached to the bone.
Er sagt, wir standen tatsächlich bis zu den Knien im Wasser und es war einfach absolut eiskalt. Das ist eine Kälte gewesen, bei der jeder Teil deines Körpers, der im Wasser ist, sofort bis auf die Knochen wehtut. Sofort handeln alle Passagiere. Sie versuchen, die Notausgangstüren zu öffnen. Hinten ist schon zu viel Wasser in die Maschine gelaufen. Doch die Notausgänge über den Tragflächen gehen tatsächlich auf. Menschen strömen aus ihnen. Manche springen sogar ins Wasser, überlegen, ans rettende Ufer zu schwimmen. Doch dann kommt ein Geräusch, das zeigt, wie viel Glück sie an der Stelle haben. Nicht nur wegen der gelungenen Notwasserung, sondern auch, weil die Landung mitten in einem viel befahrenen Flussabschnitt passiert, man aber trotzdem kein Schiff trifft. Stattdessen kommen Fähren, Rettungsboote und Arbeitsboote, die in der Nähe sind, sofort zum Flugzeug gefahren. Sofort beginnen Rettungskräfte und Ersthelfer, Passagiere an Bord zu ziehen. Immer mehr Fähren kommen an, retten die Menschen aus dem eiskalten Wasser. Einige waren schon an ziemlich kritischen Punkten, auch die, die auf den Tragflächen gewartet haben, durchnässt. Manche sind so durchgefroren, dass sie kaum noch richtig reagieren. Und während all das passiert, begibt sich Sully von einer der Tragflächen erneut noch einmal in das immer voller laufende Flugzeug. Und er geht bzw. schwimmt noch einmal durch die komplette Kabine, nur um sicherzugehen, dass wirklich niemand zurückgeblieben ist. Und tatsächlich, das Flugzeug ist leer. Es ist unglaublich. Alle der 150 Passagiere und 5 Crewmitglieder überleben. Kapitel 5 – Ein Held mit Fragezeichen. Nach der spektakulären Landung im Hudson wird Chesley Sully Sullenberger natürlich über Nacht zu einer weltweiten Ikone. Sofort werden auch alle Passagiere an Bord von Nachrichtenmagazinen interviewt. Es kommt dabei raus, dass an Bord eine Person im Rollstuhl gewesen ist, ein 9 Monate altes Baby. Viele Menschen, die eingeschränkt waren in der Bewegung und trotzdem überleben alle. Viele können danach ihr Glück überhaupt nicht glauben. Sie berichten, dass sie Todesängste hatten, sagen, dass sie und ihre Kinder für immer dankbar sein werden. Und sie wissen auch, wem sie ihr Leben verdanken. Zum Beispiel der Überlebende Bill Wiley. Und er bringt es auf den Punkt.
He is a hero. Sullenberger is the hero.
Er ist ein Held. Sullenberger ist ein Held. Weltweit berichten Nachrichten, auch die Deutsche Tagesschau.
Chesley Sullenberger hatte Wichtigeres zu tun, als zu reden. Er konzentrierte sich auf seine Notlandung mitten auf dem Hudson River.
155 gerettete Leben. Doch während draußen Applaus, Interviews und Ehrungen stattfinden, beginnt im Hintergrund etwas ganz anderes. Eine Untersuchung. Denn egal wie gut ein Unglücksflug ausgeht, wenn ein so modernes Passagierflugzeug abstürzt oder notlandet, wird jeder einzelne Moment analysiert, um zu verstehen, was da genau gerade passiert ist und wie es so weit kommen konnte. Offiziell geht es dabei nicht um materielle Werte, sondern nur darum, so etwas in Zukunft zu vermeiden. Aber sind wir mal ehrlich, natürlich geht es auch um eine Menge Geld, ein zerstörtes Flugzeug, verletzte Passagiere, Versicherungen, Entschädigungen und eine zentrale Frage steht dabei schnell im Raum. Hätte Sully einen Flughafen erreichen können? LaGuardia war ja nur wenige Kilometer entfernt, von da ist man gestartet. Der zweite vom Fluglotsen angebotene Flughafen Teterboro ebenfalls. Von außen kommt daher immer wieder die Vermutung, er hätte vielleicht gar nicht notwassern und damit das gesamte Flugzeug zerstören müssen. Es ist eine ganz schön intensive Debatte, die damals entbrennt und für viele eine sehr unangebrachte, denn Sullenberger hat gerade über 150 Menschen das Leben gerettet und trotzdem beginnt sie die sehr, sehr detaillierte Analyse. Jeder Wert, jeder Fakt und jede Komponente wird überprüft. Die Flughöhe, der Verlauf, wie schnell sind sie geflogen, was gab es für Daten aus den Triebwerken, waren sie wirklich beide sofort nicht mehr einsatzfähig, hätte man sie retten können, wie lief der Funkverkehr, ist da alles optimal gelaufen, hätte man anders mit den Checklisten umgehen können, wie waren die Reaktionszeiten. Ihr merkt schon, alles wird auseinandergenommen, Sekunde für Sekunde. Und parallel dazu beginnen Simulationen, also Computer, die Flugbahnen berechnen. Und sie wollen nämlich herausfinden, ob eine Umkehr zum LaGuardia-Flughafen oder ein Versuch, zu Teterboro zu kommen, erfolgreich gewesen wären. Testpiloten fliegen diese Szenarien dann im Simulator sogar nach. Also da kann man quasi genau die Parameter einstellen. Vogelschlag an genau dieser Flughöhe, die gleiche Position, dadurch fallen zwei Triebwerke aus und tatsächlich kommt man in einigen dieser Simulationen darauf, dass eine Rückkehr zu einem der beiden Flughäfen möglich gewesen wäre. Das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt und der führt dann auch intern schon zu den ein oder anderen Anschuldigungen für Sullys Verhalten. Doch genau hier kommt der wichtigste Punkt der gesamten Untersuchung ins Spiel. Denn diese in den Simulatoren stattgefundenen erfolgreichen Notlandungen, also auf einen der beiden anderen Flughäfen, die haben alle eine Sache gemeinsam. In der Berechnung gehen sie davon aus, dass das Flugzeug sofort nach dem Vogelschlag seine Route ändert, also sofort abdreht. Doch das ist einfach nicht realistisch, denn dabei wird der Faktor Mensch komplett außen vor gelassen und vergessen. Als es nämlich zu dem Zusammenstoß mit den Gänsen kommt, müssen Sully und sein Co-Pilot erstmal alle Anzeigen überprüfen, alle Geräusche, ob wirklich der komplette Schub verloren gegangen ist. Es müssen unterschiedliche Entscheidungen abgewägt werden und all das kostet Zeit, denn die beiden sitzen in einer echten Maschine mit echten Menschen an Bord und sie haben die Verantwortung, für all diese Seelen zu tragen. Und als man dann diese ganzen menschlichen Faktoren mit in die Simulationen einberechnet, also Reaktionszeiten und so fort, verändert sich das Ergebnis komplett. keine Maschine in einer Simulation schafft es an einen der beiden Flughäfen. Und noch viel schlimmer, sie stürzen oftmals sogar mitten in New York ab. Und damit wird klar, was im Cockpit in diesen wenigen Sekunden wirklich passiert ist. Sully muss sich damals zwischen mehreren realistischen Optionen entscheiden. Also es gab ja keine sehr, sehr abwegige Option. Und das ist so krass, weil er entscheidet sich für die einzige, die im Nachhinein analytisch bewiesen überhaupt eine realistische Überlebenschance geboten hat. Ein unglaubliches Ergebnis nach über einem Jahr der Untersuchung. Und diese Folge, sie könnte nicht schöner enden als mit den Worten des Kapitäns selbst. Denn als Sully in einem Interview danach gefragt wird, ob er oft an das denkt, was er da vollbracht hat, antwortet er:
I think about not only what we did, but what everybody else did. All the pieces had to come together. This group of strangers had to rise to the occasion and make sure that they saved every life. The rescuers, the first responders of New York and New Jersey, the passengers themselves.
Er sagt, ich denke nicht über das, was ich getan habe, sondern über das, was alle taten. Alles musste zusammenpassen. Diese Gruppe von eigentlich fremden Menschen musste zusammenarbeiten, um jedes einzelne Leben zu retten. Die Rettungskräfte, die Ersthelfer von New York und von New Jersey und natürlich auch die Passagiere selbst. Sully zeigt, er ist nicht nur ein Held, sondern auch ein unglaublich guter Mensch. Und damit heute mit so ein bisschen Gänsehaut. Die Zusammenfassung. Als ein A320 kurz nach dem Start vom New Yorker Flughafen LaGuardia in einen Schwarm Kanadagänse fliegt, kommt es zur Katastrophe. Nicht nur für die armen Tiere, auch beide Triebwerke werden stark getroffen. Wie ein Geschoss schlagen sie in die Schaufelblätter ein und das sorgt dafür, dass sofort insgesamt 155 Menschen in absoluter Lebensgefahr schweben. Es bleiben nur wenige Minuten, in denen Kapitän Sullenberger entscheiden muss, ob sie es versuchen, zu einem nahegelegenen Flughafen zurückzukehren oder eine besonders gewagte Notwasserung zu unternehmen. Und Sully entscheidet sich für Letzteres. Er schätzt die Distanz zu den Flughäfen zu hoch ein und dass es eine gesamte Gefahr für New York und die Menschen, die dort leben, werden könnte. Und im Nachhinein findet man über Simulationen heraus, er hat absolut recht. Sie hätten es höchstwahrscheinlich nicht zu einem Flughafen geschafft. Also wählt Sully die einzige Option mit Überlebenschance, eine Notwasserung auf dem Hudson River. Und diese gelingt tatsächlich. Nach nur 5 Minuten und 8 Sekunden in der Luft schlägt die Maschine hart auf dem Fluss auf. Das Originalvideo davon findet ihr als Nummer 2 in den Shownotes. Obwohl das Flugzeug danach auch noch mit eiskaltem Wasser vollläuft, schaffen es alle Passagiere, die Flugbegleiterin und die beiden Piloten von Bord zu kommen. Rettungskräfte, Fischer und Fähren, die sich in der Nähe befunden haben, sind schnell vor Ort und sie retten gemeinsam die 155 Seelen. Es ist bis heute die erfolgreichste Notwasserung der Luftfahrtgeschichte. Sully wird zum Held, zu einem sehr bescheidenen Held, der den großen Ruhm eigentlich nie haben wollte. Danach fliegt er auch noch sogar über ein Jahr einfach ganz normal weiter als Linienpilot. Er geht dann 2010 in Rente, doch sein allerletzter Flug, oh, der hat nochmal richtig Gänsehautpotenzial, denn den macht er zusammen mit Co-Pilot Jeffrey Skiles, also der auch auf dem Hudson mit dabei war, und auch einige der vielen Überlebenden von Flug 1549 sitzen mit an Bord. Irgendwie echt schön. Danach wird Sully zum Experten. Er setzt sich öffentlich für Flugsicherheit, bessere Ausbildung und sichere Arbeitsbedingungen in der Luftfahrt ein. Er schreibt Bücher, arbeitet als Luftfahrtexperte im Fernsehen und er arbeitet auch mit anderen Pilotinnen und Piloten zusammen, um zu helfen, dass solche Unglücke in Zukunft auch von anderen Menschen an Bord optimal behandelt werden können. An der Stelle kann man einfach nur sagen, danke, Sully. Boah, Alter, wie unfassbar krass ist all das, was an diesem Tag da in New York passiert ist. Und wie sympathisch kann man sein, Sully, ey, was eine krasse Geschichte. Und eine Info, die muss ich noch mit euch hier teilen. Die hat uns in der Recherche nämlich extrem überrascht, aber auch ein echt gutes Gefühl gegeben. Denn wenn man unterschiedliche Verkehrssicherheitsanalysen betrachtet, dann kommt man immer wieder auf einen Wert, den ich nie für möglich gehalten hätte. Und zwar, dass über 90% der Passagiere, die eine schwere Bruchlandung erleiden müssen, am Ende überleben. Über 90%. Und das ja sowieso schon im sichersten Verkehrsmittel der Welt nach Reisekilometern. Also ich glaube, die Flugangst, die ganz, ganz, ganz viele Menschen haben, ist, wenn man sich allein analytisch das Ganze betrachtet, nicht berechtigt. Aber welche Ängste sind schon rational? Stellt uns an der Stelle super gern wieder all eure Fragen, die ihr zu Sully und dem Wunder vom Hudson habt. Und damit an der Stelle zur letzten Folge, als es um die Jugoslawienkriege ging. Hier das, was ihr am häufigsten dazu wissen wolltet. Frage 1 kam von Ramona. Johnny, könnte sowas eigentlich auch mit der EU passieren? Das ist ja auch ein Zusammenschluss verschiedener Länder. Und ja, die Frage hat schon ihre Berechtigung, aber man kann ziemlich wahrscheinlich und auch zum Glück antworten, nein. Und das hat auch unterschiedliche Gründe, denn die EU ist ein freiwilliger Staatenbund mit richtigen Verträgen und auch mit klaren Austrittsregeln. Also da gibt es sogar einen eigenen Artikel, und zwar Nummer 50. Darin wird ein Verfahren festgehalten, wie ein Land geordnet aus der EU austreten kann, wenn es das möchte. Wie es beispielsweise auch Großbritannien beim Brexit getan hat. Und außerdem muss man auch noch dazu sagen, jedes unserer EU-Länder ist ja eigenständig und hat eine eigene Regierung. Daher gibt es auch einfach viel, viel weniger Spannung. Frage Nummer 2 ist von PTE. Und die Person hat erstmal super liebe Worte, und zwar: Hallo Johnny, das war eine sehr spannende und informative Folge. Vielen, vielen Dank. Eine Frage bleibt aber noch offen. Ich komme aus Rumänien und wollte deshalb fragen, warum meist nur Teile und nicht ganz Rumänien zum Balkan gezählt werden. Und das ist auch eine sehr, sehr berechtigte Frage. Und ja, wie du sagst, Rumänien wird manchmal nur teilweise und eigentlich auch am meisten gar nicht zum Balkan gezählt. Und das hängt an zwei verschiedenen Dingen. Erstens an der Geografie, denn die Balkanhalbinsel, die ja quasi namensgebend ist für den Balkan, die ist tatsächlich gar nicht genau geografisch definiert. Also es gibt keine klare Grenze, die sagt, hier fängt der Balkan an und hier hört er auf. Also das ist das erste Problem. Und das zweite ist dann die Geschichte. Denn so richtig gab es eigentlich nie feste Allianzen und Verbindungen zwischen Rumänien und den restlichen Ländern dieser Region. Und deswegen trennt man die ganzen Staaten auch heute häufig voneinander. Frage Nummer 3 kommt von einem Profil mit dem Namen Ich liebe Avocado. Und ich kann an der Stelle sagen, ich auch. Die Frage lautet: Hey Johnny, die Serbier belagerten ja Sarajevo 4 Jahre lang. Ich frage mich, wie war das für die Menschen vor Ort? Haben sie sich irgendwann an die Situation gewöhnt? Und wie gingen auch zum Beispiel Kinder damit um? Das ist eine super, super spannende Frage wieder. Und hier muss ich aber auch leider nochmal ganz klar festhalten, die Belagerung von Sarajevo ist für die Menschen damals absolut furchtbar gewesen. An Tag 1, auch nach 2 Jahren und natürlich auch immer noch nach 4 Jahren. Denn sie wurden täglich beschossen und von der Außenwelt getrennt. Es fehlt lange an Strom, an Wasser, Heizung, Essen und Medikamenten. Ja, viele Menschen versuchen damals trotzdem irgendwie so etwas wie eine Routine, also einen Alltag aufzubauen, aber das ist extrem schwierig. Zwar gehen auch Kinder beispielsweise wieder in zum Teil improvisierte Schulen, Menschen gehen einkaufen, versuchen zu arbeiten, doch die permanente Gefahr schwebt über allen damals. Und damit zur letzten Frage für heute. Sie ist von Mischer Nick. Hey Johnny, Figuren wie Milosevic und Karadzic zählen ja zu den größten Kriegsverbrechern der Neuzeit. Mich würde interessieren, ob du nochmal darauf eingehen könntest, was konkret mit ihnen danach passiert ist. Also gab es Prozesse, gab es Urteile, weil ich finde es sehr wichtig, dass solche Taten nicht folgenlos bleiben dürfen. Also gerade auch, weil solche Personen teilweise heute immer noch glorifiziert werden. Und damit hast du absolut recht. Es ist unglaublich wichtig, darauf einmal einzugehen. Erstmal zu Slobodan Milošević. Er wird ja 1989 Präsident von Serbien und ihm kann man schon echt einiges an sehr, sehr, sehr grauenhaften Taten nachsagen. Und für diese wird er 2001 auch an das Internationale Jugoslawien-Tribunal in Den Haag überstellt. Also das ist quasi ein Prozess gegen alle, die wegen menschenverachtenden Taten in den Jugoslawienkriegen verurteilt werden sollen. Milosevic wird dort wegen schwerer Verbrechen im Kosovo, in Kroatien und in Bosnien angeklagt. Das Verfahren ist riesig, aber es endet ohne Urteil. Denn 2006, also mitten im Prozess, verstirbt Milosevic im Alter von 64 Jahren in Haft eines natürlichen Todes. Das heißt, an der Stelle haben wir keine Gerechtigkeit im juristischen Sinne, aber die bekommen wir bei Radovan Karadzic. Er ist Oberbefehlshaber der bosnisch-serbischen Armee und er gilt als Hauptverantwortlicher für das Massaker von Srebrenica. Nach dem Krieg taucht er erst 13 Jahre unter, wird dann aber 2008 entdeckt, ebenfalls festgenommen und nach Den Haag gebracht. Auch sein Prozess dauert sehr lange, ganze 8 Jahre. Doch hier kommt es, wie gesagt, zu einem Urteil. Das Tribunal befindet ihn wegen Völkermords, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und schweren Kriegsverbrechen für schuldig. Und das Urteil lautet lebenslange Haft. Aktuell ist er 80 Jahre alt und sitzt in Großbritannien in einer speziellen Anstalt. Dass er jemals nochmal freikommen wird, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Also an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank an dich, Mischa, für die sehr gute und wichtige Frage. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Ganz schön was los wieder gewesen. Und damit das auch nächste Woche der Fall ist, könnt ihr wieder entscheiden. Unter folgenden 6 Themen müsst ihr euer Kreuzchen setzen. Los geht's mit der Nummer 1, das ist die Puma und Adidas Story, muss ich nicht mehr erklären, ist auf Platz 2 gelandet, deswegen hier wieder mit drin. Als zweites haben wir den Aufstieg von YouTube. 2005 eigentlich nur eine einfache Videoplattform, keiner rechnet damit, dass das irgendwie ganz große Wellen schlägt und heute verändert die Plattform Medien, Karrieren und macht Millionen von Menschen zu Creatern, auch unter anderem mich. Könnten wir mal drüber reden, wie das alles rund um YouTube passiert ist. Als drittes haben wir ein Thema, das einige von euch schon ganz gut kennen, und zwar den Adventskalender gemacht haben letztes Jahr. Bonnie und Clyde, das wahrscheinlich berühmteste Gangsterpaar der USA. Sie werden durch Raubüberfälle und ganz schön krassen Fluchten vor der Polizei weltberühmt. Könnten wir uns einmal in Ruhe anschauen. Dann haben wir als viertes eine weitere Katastrophe, und zwar die der Challenger. Im Jahr 1986 explodiert ein Space Shuttle kurz nach dem Start, und zwar vor laufenden Kameras. Es ist ein Schock, der um die ganze Welt geht und die Raumfahrt auch nachhaltig verändert. Als fünftes haben wir die Mona Lisa, ein Bild, das wahrscheinlich jeder von euch kennt. Sie steht im Louvre, aber was für eine krasse Geschichte hinter ihr steckt, das wissen nicht alle Leute. Auch wie Leonardo da Vinci dazu kommt, sie zu malen und wie oft sie ihren Platz wechselt und so weiter. Darüber könnten wir auch einmal reden. Und als letztes haben wir den Wettlauf zum Nordpol. Es ist lange ein Gebiet, das eigentlich gar nicht erkundet werden kann, so denken viele Menschen, weil es so eiskalt ist. Also kommt es Anfang des 20. Jahrhunderts zu dem Wettrennen. Mehrere Entdecker wollen ihn erreichen, den Nordpol. Wer es schafft und wer dafür einen hohen Preis zahlen muss, das könnten wir uns in der Folge einmal genauer anschauen. So, wir freuen uns schon wieder sehr auf das Thema, das ihr uns da so präsentiert, also auf die Suche, die ihr für uns auswählt. Es ist immer für uns wirklich so ein spannendes Abenteuer, alles zu recherchieren, uns zu überlegen, wie man das Ganze spannend und kurzweilig und in 5 Kapiteln kompakt verpacken könnt. Das ist alles total geil, also danke dafür. Ach, und an der Stelle übrigens noch die Auflösung, was Neues hier in dem Podcast. Es ist eine Kleinigkeit, aber einige von euch haben sie gehört. Es gibt jetzt immer einen kleinen Umblätter-Sound, also ein großes Buch, was ich vor mir habe, vor jedem Kapitel. Sehr aufmerksame Ohren habt ihr. So, jetzt aber wirklich Schluss. Vergesst nicht, in unseren WhatsApp-Kanal mal hier vorbeizuschauen. Da gibt es ja diese spezielle Abstimmung diese Woche. Das wird alles sehr spannend. Ansonsten hören wir es natürlich nächsten Sonntag wieder um 23.59 Uhr. Bis dahin, ganz viel Liebe für euch alle und für weniger Wissen entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.